Guten Abend, wie schön, dass Sie bei uns sind. Sowas hat es lange nicht gegeben. Ein Machtkampf auf offener Bühne. Beim FDP-Parteitag dachte man, Urgestein Wolfgang Kubicki wird als einziger Kandidat für den neuen Parteivorsitz einfach durchgewunken. Doch dann kam sie, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, forderte Kubicki in letzter Sekunde heraus. Er gewann, sie holte immerhin fast 40%. Seitdem geht es hammerhart, im wahrsten Sinne des Wortes, weiter. Warum hat sie das gemacht? Wie kann eine Kleinstpartei sich von dem Desaster erholen? Und was denkt die FDP-Frau eigentlich über die aktuelle Bundesregierung? Darüber spreche ich jetzt mit der Vorsitzenden des Ausschusses für Sicherheit und Verteidigung im EU-Parlament. Guten Abend, Frau Strack-Zimmermann.
Guten Abend.
Schön, dass Sie hier sind. Er beobachtet all das sicher mit Argusaugen und erlebt in vielerlei Hinsicht auch ein Déjà-vu. Machtkämpfe in der eigenen Partei kennt er auch bei den Grünen. Und eine Bundesregierung, die einen auf Ampel macht. Es wirkt ganz so, als wenn diese Bundesregierung bereits da angekommen wäre, wo die Ampel nach 3 Jahren war, sagt Anton Hofreiter. Und all das in einer Weltlage, in der die Kriege und Krisen nicht enden wollen. Guten Abend an den Grünen Politiker und Vorsitzenden des Ausschusses für die Angelegenheiten der EU. Guten Abend, Herr Hofreiter.
Guten Abend.
Schön, dass Sie auch da sind.
Danke.
Frau Strack-Zimmermann, was für ein Wochenende, muss man sagen. Da gucken wir einmal gemeinsam drauf. Was für ein FDP-Parteitag. Finden Ihre Kinder und Enkelkinder es eigentlich gut, wenn die Oma öffentlich Rambazamba macht?
Also es war ein sehr entspanntes Wochenende. Nein, Spaß beiseite. Es war richtig was los. Ich weiß nicht, wie Sie das finden, aber ich glaube manchmal, eigentlich kennen Sie mich nicht anders. Und insofern, ich mache ja schon lange Politik, viele Jahrzehnte Kommunalpolitik. Insofern sind meine Kinder sozialisiert. Und dass ich ab und zu auf Plakaten bin, haben auch meine inzwischen größer werdenden Enkelkinder erlebt und fragten häufiger, wo denn die andere Oma auf dem Plakat sei. Wir mussten also erstmal in der Familie klären, dass jetzt nicht eine Oma zwingend auf einem Plakat zu sehen ist. Aber die wissen, dass ich streitbar bin, dass ich gerne Politik mache, auch wenn das natürlich manchmal nicht so einfach ist.
Ja, nicht so einfach. Warum entscheiden Sie am Parteitag selbst, dass Sie auch kandidieren wollen? Das frage ich mich.
Das ist nicht am Parteitag geschehen, sondern 2 Tage vorher. Der Auslöser war, dass ursprünglich Henning Höhne, mein Kollege aus Nordrhein-Westfalen, Fraktionsvorsitzender dort und Parteichef, eigentlich gegen Kubicki kandidieren wollte. Ich habe ihn unterstützt, weil ich sehr viel von Henning Höhne halte. Er hat dann 2 Wochen vorher gesagt, er mache es doch nicht. So weit, so gut. Ich habe dann einfach auch so im Netz mal verfolgt, was so intern in den Gruppen läuft, und habe dann 2 Tage vorher mich doch entschieden, Wolfgang Kubicki herauszufordern. Und zwar eigentlich deswegen, weil ich gemerkt habe, dass sehr viele in der Partei enttäuscht waren, dass sie jetzt keine Wahl haben. Natürlich hat man eine Wahl. Man kann, wenn einer kandidiert, auch mit Nein stimmen. Aber das ist natürlich nicht wirklich erfreulich. Und so gab ein Gedanke den anderen. Ja. Und dann habe ich mich entschieden.
Trotzdem finde ich 2 Tage auch wenig Vorlauf. Also Sie hätten ja auch, der Herr Höhne hat so vor 2 Wochen gesagt, ich mache das nicht. Also Sie haben sozusagen noch ein bisschen gebraucht. Wie viele Leute haben Sie da eingeweiht? Wie kann ich mir das vorstellen?
Ja, ich habe da, weil ich in dem Moment, die Frage ist ja berechtigt, ja. Ich hätte natürlich auch 2 Wochen vorher sagen können, also wenn Herr Höhne es nicht macht, macht ich es. Ich wollte das gar nicht, weil ich bin ausgelastet. Das habe ich auch immer wieder erklärt im Europäischen Parlament durch meine Arbeit dort als Vorsitzende des Ausschusses. Aber die Entwicklung einfach auch innerparteilich war so, dass ich das Gefühl hatte, ich sollte jetzt doch mal einsteigen, zumal ich mir etwas Sorgen mache. Wir sehen einfach, wie das Koordinatensystem in Deutschland sich nach rechts zieht. Also auch Menschen in der Partei, aber auch außerhalb der Partei sich immer noch in der Mitte fühlen und gar nicht merken, wie diese Mitte plötzlich so ein Rechtsdreieck
bekommt. Also zieht der Kubicki es nach rechts?
Ich will das nicht sagen, aber er hat eine andere Einstellung dazu. Er hat recht, wenn er sagt, es gibt den de facto keine Brandmauer. Das ist kein justiziabler Begriff. Aber ich wollte einfach noch mal klar machen, dass ich als Liberale große Sorge habe, dass wir angesichts der Herausforderungen, dass die AfD so stark ist und dass es eigentlich schon ein Fehler ist, dass wir ständig drüber sprechen, das macht sie ja nicht kleiner, uns schon als Liberale da sehr, sehr klar artikulieren sollten. Und meine persönliche Meinung ist, und eben auch derer, die mich dann letztendlich gewählt haben, wir müssen da sehr klar sein. Ein Kokettieren, ein Hinschauen, ein so bisschen, das gibt es nicht. Ja. Es ist eine Partei, die ich für hochgefährlich halte. Und wir sollten als Demokraten übrigens auch untereinander, also Parteien im demokratischen Spektrum untereinander, das habe ich gerade im Europaparlament, lerne ich das, Kompromisse finden, suchen, dem anderen nichts Unzumutbares zumuten, um einfach die Ränder, die ja keine Ränder mehr sind, einfach wieder kleiner zu machen.
Ich komme nochmal an den Punkt zurück. Also 2 Tage vorher wäre Donnerstag, ne, Samstag war der Parteitag. Sie hatten ja Herrn Kubi auch eine Doppelspitze angeboten. Sie hatten ja gesagt, komm, wir beiden machen das einfach zusammen. Wir beiden, die schon lange dabei sind. War das auch ein bisschen aus einer Verletzung heraus, weil er da wirklich einfach gesagt hat, nö, meine ich?
Nein, also ich hatte, es ist jetzt kein Geheimnis, es gab immer Diskussionen im Präsidium, wie es weitergeht. Man darf ja nicht vergessen, dass wir die letzten Wahlen immer verloren haben. Die letzte Wahl, die erfolgreich war, war die Europawahl, in der ich antreten dürfte. Und ich hatte dann gesagt, also es muss jetzt was passieren, gar nicht irgendwie, um persönlich zu werden, sondern es muss dann einfach was passieren.
Aber so er hat es persönlich genommen, also er fand es jetzt nicht.
Ja, nein, seinerzeit.
Okay.
Meine ich, das ist so, wie wenn eine Mannschaft immer Tore kassiert, dass man mal nachdenkt, ob der Trainer der Richtige ist, um mal dieses Bild zu nutzen. Und da wurde ich gefragt, ja, wer denn? Und dann habe ich gesagt, also Leute, wenn ihr nicht wollt, ich bin bereit, aber in der Tat zu zweit. Das gibt's ja bei den Liberalen nicht, im Gegensatz zu den Grünen. Und auf die Frage, ja, mit wem denn, habe ich zu Kubicki gesagt, lass uns das mal machen, übergangsweise ein Jahr. In der Tat, wir sind ja in vielen Dingen uns durchaus auch ähnlich, in dieser Direktheit und so, keine Gefangenen zu machen. Er wollte das nicht, er hat das sehr spaßig auch abgelehnt. Damit war das auch okay, zumal dann auch Herr Höhne sich ins Spiel brachte. Und nochmal, ich habe ihn unterstützt. Es gab eine große Enttäuschung, dass er dann zurückgezogen hat, nicht angetreten ist. Und ich habe im Grunde die aufgefangen, die eine Wahl wollten. Ja. In der Demokratie ist das erlaubt, aufzustehen. Lustig, wenn ich das sagen darf, übrigens, dass 2012 Kubicki mal kandidiert hat fürs Präsidium bei einem Parteitag und 2 Minister dabei sozusagen entgegengetreten ist. Ich meine, es war Niebel, der war damals noch Entwicklungshilfeminister und unser Gesundheitsminister Bahr. Also das ist erlaubt, das ist natürlich für manche überraschend gewesen, andere, die es wussten, und es wussten nachher um die 50 Leute, fanden es gut und sie haben ja den Geräuschpegel mitbekommen, da waren Begeisterung, andere fanden es schrecklich.
War eine Mischung, ja.
Ja, wie das so ist, ich löse ja immer was aus, so oder so. Mhm. Also dass ich nichts auslöse, ist selten und insofern war schlagartig, das muss ich sagen, wirklich gelebte Demokratie. Gerade einer Partei, der man natürlich zu sagt, die gibt's gar nicht mehr. Ja. Dieser turbulente, sehr demokratische Parteitag, auch mal zu ringen um Themen. Das fanden viele gut, andere fanden es nicht gut. Aber das ist jetzt vorgestern gewesen. Und jetzt müssen wir uns auf die Wahlen konzentrieren. Ja. Gemeinsam, weil wir nämlich sonst ein ernsthaftes Problem bekommen.
Herr Hofrat, da vermute ich richtig, dass Sie mehr Gemeinsamkeiten mit Frau Strack-Zimmermann haben als mit Herrn Kubicki?
Ich glaube, das vermuten Sie richtig. Und um ehrlich zu sein, ich hätte mir auch für Frau Strack-Zimmermann es gewünscht, dass sie die Wahl gewonnen hätte. Ich glaube, für uns wäre es als Grüne zum Teil schwieriger geworden, bestimmte Auseinandersetzungen. Nämlich, wir haben auch, natürlich ist das Wählerpotenzial der FDP auch nicht mehr so groß, wenn man sich die Umfragen anschaut, da auch durchaus Wähler gewonnen. Und die hätten wir dann vielleicht auch wieder abgeben. Ich meine, man hat ja auch gesehen bei den letzten Wahlen, die letzte Wahl, die so einigermaßen glimpflich ausgegangen ist für die FDP, war die Europawahl. Mhm. Ich meine, es war die letzte, wo sie über die 5%-Hürde gekommen sind. Und natürlich wäre es auch, ich glaube, einfacher gewesen und besser für demokratische Mehrheitsbildungen. Nämlich mein Eindruck ist und auch die Erfahrung von der Ampel, dass die FDP einfach schon 2 sehr unterschiedliche Flügel hat. Mhm. Einen liberalen Flügel, der ein ernsthaftes Interesse an Regieren und Verändern hat, der auch im Sinne von Ralf Dahrendorf die FDP in ihrer Breite abbildet, und einen Flügel, der letztendlich, und dafür steht eher Kubicki, die FDP reduziert hat auf das enge Spektrum der Wirtschaftsliberalität und der auch sozusagen sich sehr schwer tut mit Regieren, weil er immer wieder auch mit der Wirklichkeit kollidiert. Das hat man gesehen 2009, 2013 mit der Union. Das hat man dann gesehen 2017 bei Jamaika, das dann gar nicht zustande gekommen ist. Ja. Dann wieder bei der Ampel. Und ich glaube, ehrlich gesagt, dass das was Strukturelles ist, nämlich mit Frau Merkel war es Herr Westerwelle, dann Lindner war es wieder mit Frau Merkel, dann Lindner war es mit Scholz und den Grünen. Also das über einen langen Zeitraum, ich meine 2009, das ist jetzt ja, ist noch nicht 20 Jahre her, aber schon,
fast
immer wieder sozusagen gescheitert. Ja. Und ich glaube, es wäre für die Demokratie auch besser gewesen, wenn ein regierungswilliger und regierungsfähiger Teil der FDP stärker geworden wäre.
Finden Sie, ist denn in Ordnung, wie Frau Strack-Zimmermann das gemacht hat? Weil eben doch viele da drauf gucken und sagen, also ach, das ist schon jetzt nicht ohne so an dem Parteitag. Weil man sah ja, wir gucken da gleich auch kurz drauf, wie Herrn Kubicki doch alles aus dem Gesicht fiel, muss ich sagen.
Ach Gott, ich meine, Herr Kubicki, ich meine, man kennt ihn. Er ist halt so ein klassischer Macho. Und das Interessante an so klassischen Machos ist ja, die halten sich ja in der Regel für stark und für männlich und trinken gern Wein und aber meistens sind das sehr, sehr schwache, eher verwundbare und unsichere Menschen. Häufig auch in ihrer Person und ihrer Männlichkeit unsicher. Und die sind halt ganz leicht zu verunsichern. Und der ging halt davon aus, er marschiert da einfach durch. Er schafft es locker. Er ist immer super im Austeilen. Es gibt Leute, die auch gut im Austeilen sind, aber es gibt auch Leute, die gut im Austeilen und Einstecken ist. Er ist ganz schlecht im Einstecken und deswegen ist es nicht erstaunlich. Und natürlich kann man sagen, oh mein Gott, in einer Demokratie kandidiert jemand spontan und es gibt eine Wahl für die Delegierten, eine echte Wahl, wie gemein. Und das in einer Partei des Wettbewerbs, das ist ja noch unverschämter, dass es dann plötzlich einen echten Wettbewerb gibt. Nein, natürlich darf man das machen.
Und wie das aussah am Wochenende, am Samstag, das gucken wir uns mal ganz kurz an.
Am Samstag ist etwas Außergewöhnliches passiert. In Deutschland wurde wieder über die FDP gesprochen. Die Liberalen leben noch. Eigentlich sollte Marie-Agnes Strack-Zimmermann nur Zuschauerin bei der Krönungsmesse für Wolfgang Kubicki werden. Dann aber das.
Ich möchte Ihnen aus der Mitte der Partei gemeinsam mit 33 Delegierten die streitbare, aber mit klarem liberalen Kompass ausgestattete Marie-Agnes Strack-Zimmermann vorschlagen.
Streitbar und streitlustig. Eine Kampfkandidatur um den FDP-Vorsitz.
Lieber Wolfgang, wo bist du? Du hast recht. Wir sind Schlachtrösser. Wir haben beide weiße Haare, sind eine Generation. Okay, ich bin 6 Jahre jünger als du, aber wir wollen nicht kleinlich sein.
Ich will, dass wir wieder als liberale Familie gemeinsam kämpfen. Unser politischer Gegner steht außen und nicht innen.
Den Kampf der Schlachtrösser entscheidet Kubicki für sich. 60-40% und bei der Gratulation wirkte zumindest einer der beiden Kontrahenten wie ein Kaltblüter. Du weißt jetzt, wo der Hammer hängt, ruft Wolfgang Kubicki Marie-Agnes Strack-Zimmermann via Bild-Zeitung hinterher. So ein Duell erzeugt Aufmerksamkeit. Aber es bleibt der Eindruck, im Anschluss gehen weder Gewinner noch Verliererin wirklich glücklich nach Hause.
Du weißt jetzt, wo der Hammer hängt. Haben Sie denn da gedacht?
Also ich muss erst mal ganz kurz, was Herr Hofreiter gesagt hat. Kubicki wurde mal gefragt, ob er lieber mit mir oder mit Herrn Habeck einen Wein trinkt. Er hat gesagt, lieber mit Herrn Habeck. Also vielen Dank, Herr Hofmeister. Das ist jetzt wieder 1:1. Wenn Grüne.
Aber dann spüre ich doch jetzt, ich habe ja vorhin so ein bisschen danach gefragt. Also es ist ja nicht einfach nur, ich kandidiere mal. Da ist ja schon irgendwie was.
Nein. Also
doch.
Ich kenne Wolfgang Kubicki seit 2013. Mhm. Seinerzeit waren wir ja auch leider draußen und wir sind beide ins Präsidium gewählt worden. Da haben wir uns kennengelernt und es gibt durchaus Dinge, die uns verbinden. Das ist mit Sicherheit die direkte Art, die schätze ich auch an ihm. Sehr knapp, kurz, verständlich zu sein. Das ist ja in diesen Zeiten, wo Politikerinnen und Politiker dazu neigen, sehr kompliziert zu sein, auch schon mal hilfreich. Das war natürlich jetzt eine direkte Auseinandersetzung, das ist gar keine Frage. Im Grunde genommen, es hat ihn überrascht. Ich war überrascht, dass es nicht vorher durchgesickert war.
Dass er es nicht mitbekommen hat. Ja.
Das räume ich selber unumwunden rein. Ich habe gedacht, wenn es so viele wissen. Also ich würde es aber jetzt, das ist natürlich medial spannend. Wir haben in dem Moment, war die Aufmerksamkeit enorm, messbar enorm. Und das haben mir auch Leute gesagt, die das so am Rande mitbekommen haben. Das ging über den Ticker. Und was ich richtig und gut finde, losgelöst, wie man das sieht, dass in dem Moment man gemerkt hat, da ist Demokratie und da geht es auch mal um Inhalte. Mhm. Und ich glaube, dass diese aalglatten Parteitage eben auch für Mitglieder einer Partei ganz unangenehm sind. Wir haben von den anderen demokratischen Parteien, von der CDU, von der SPD, von den Grünen, vor allen Dingen von ersterer Partei geschrieben, ich würde was darum geben, wenn bei uns auch mal wieder eine Debatte zugelassen würde. Und wir müssen ein bisschen aufpassen, wenn man von uns nichts hört, heißt es One-Man-Show, der reitet da durch. Hört man was von uns, sind wir zerstritten. Ich würde das deutlich niedriger anhängen. Dass er getroffen war, keine Frage, aber er ist robust. Und ich bin ausgesprochen zuversichtlich, und das möchte ich auch, dass wir zusammenarbeiten, das mit dem Hammer, naja, also ich komme ja aus dem Rheinland und zu sagen, ich weiß, wo der Hammer hängt, das ist halt so, ich habe den Hammer gefunden. Ich habe ihn dann heute mal auf den Tisch gelegt.
Das würde ich gerne auch mal einmal zeigen. Und danach können wir auch mal noch auf andere Dinge in diesem Land blicken. Aber das fand ich jetzt schon. Ne? Also lieber Wolfgang Kubicki, ich weiß jetzt, wo der Hammer hängt. Deswegen habe ich ihn sicherheitshalber mal an mich genommen. Ich möchte ja nicht, dass du dir versehentlich wehtust. Und jetzt lass uns lieber gemeinsam Nägel mit liberalen Köpfen machen.
Also ich finde das.
Sie können es dann auch nicht lassen.
Ja, okay, das stimmt.
Oder?
Sie haben recht. Ich fand's lustig. Ja. Jetzt bin ich räume ein. Ich komme aus dem Rheinland. Und dieses mit dem Hammer, das hat mich gejuckt unter den Nägeln.
Finden Sie aber das lustig? Herr Hofreiter lacht.
Naja, ich meine, ich kenne Frau Strack-Zimmermann schon eine Zeit und ich bin auch ein großer Fan einfach von direkter Sprache und es ist vielleicht für den Betroffenen nicht ganz so lustig und man merkt schon, dass eine harte Auseinandersetzung war, aber zumindest für einen Zuschauer hat es einen gewissen Unterhaltungswert.
Und es ist ein Gummihammer. Das möchte ich, lege ich großen
Wert. Immerhin.
Nein, aber es war wirklich witzig gemeint, auch verbindlich.
Haben Sie denn noch mal gesprochen überhaupt?
Ja, wir haben heute Präsidium gehabt, das war gar kein Thema.
Sie reden noch miteinander, sehr gut.
Ja, natürlich, wir arbeiten miteinander.
Und eins darf man ja auch nicht vergessen. Ich meine, die FDP steht gerade bei Umfragen irgendwo zwischen 2-3%.
Deswegen wundern sich
jetzt,
ja doch auch
viele. Das ist untertrieben, ist zwischen 3 und 4. Wir wollen jetzt nicht.
Darum
Sie würden
gar
auf jeden
nicht.
Fall nicht in Landtage oder Bundestage kommen.
Sag mal, Sie ist im Moment eine sehr, sehr kleine Partei. Und wenn es keinen echten Wettbewerb gegeben hätte und keine echte Auswahl, glaube ich, wäre die Berichterstattung und die Aufmerksamkeit für die FDP ein Bruchteil gewesen. Deshalb, natürlich muss man sich immer überlegen, wie zerstritten wird man porträtiert. Und das ist auch ein Problem, dass sobald Parteien was ernsthaft diskutieren, heißt, sie sind zerstritten. Und ich glaube, da muss sich auch jeder, der berichtet und der selbst politisch agiert, überlegen, tut es unserer Demokratie gut, dass sobald es eine Diskussion gibt, über Zerstrittenheit gesprochen wird. Aber wie gesagt, ich glaube, dass die FDP dadurch viel mehr Aufmerksamkeit bekommen hat. Und was ich halt, wie gesagt, interessant finde, dass halt wieder dieser Flügel gewonnen hat, der in meiner Augen einfach eine totale Schrumpfform der FDP ist.
Sie haben gerade beschrieben, dass das ja auch in anderen Parteien passieren kann. Natürlich auch die Medien dann draufblicken. Sie haben das ja als Grüne auch erlebt. Ich musste an 2021 denken, als es darum ging, Ministerposten, wer bekommt einen? Cem Özdemir wurde damals Landwirtschaftsminister, sie ging leer aus.
Das steckt man das nicht. Dann ich wurde so Europaausschuss.
Das stimmt. Als Minister mit dem Ministerposten wurden Sie quasi nicht bedacht.
Wir haben alle geglaubt, Sie werden Verkehrsminister.
Kam da nicht?
Nein, das kam da nicht. Ja. Aber ich glaube, auch damit muss man entspannt umgehen. Aha. Nämlich, es gibt einen sehr guten Spruch vom ehemaligen baden-württembergischen Ministerpräsidenten. Das Amt muss zum Mensch kommen und nicht der Mensch zum Amt.
Und damit haben Sie es für sich abgehakt. Ja, Machtkämpfe in Parteien, da habe ich jetzt noch eine. Kommen wir mal ein bisschen, sage ich mal, zu denen, die jetzt gerade in der Bundesregierung sind. Auch wenn man jetzt nicht hundertprozentig weiß, was ist da jetzt eigentlich dran, stimmt das oder nicht. Von wem kommt das? Es wird darüber geredet, Kanzlertausch. Wüst gegen Merz, die beiden trafen heute auch kurz aufeinander. Frau Strack-Zimmermann, Sie sind in Nordrhein-Westfalen gut vernetzt, Sie kennen sich doch da aus. Haben Sie da irgendwas gehört? Wissen Sie es besser?
Nein, ich glaube, dass es, also erstmal möchte ich nur abrunden zu sagen, wenn man professionell ist und wenn es um eine Sache geht, gemeinsam wieder stattzufinden, werden wir auch zusammenarbeiten. Das ist mir wirklich wichtig. Das ist jetzt abgehakt und die Größe besitzen wir beide.
Auch okay, nochmal zu Herrn Kubicki. Also ja. Da sagen Sie jetzt, wir reden wieder miteinander.
Wir nein, eine Partei. Wir haben
bleib
auch,
in der
wir
FDP,
die ganze
ich bleib nicht zu den Grünen rüber. Ich bleib,
nein,
wo ich
nein,
bin.
Natürlich nicht. Wissen Sie, darum geht es gar nicht. Wir haben eine Diskussion inhaltlich geführt. Ich fand es wichtig. Der Parteitag hat gezeigt, dass ein großer Teil, losgelöst übrigens auch derer, die mich nicht gewählt haben, sie das als richtig erachtet haben. Und ich finde, wir müssen das nicht skandalisieren, wenn man eine Diskussion führt. Dafür sind die Themen, um die es geht, auch viel zu ernst. Und das betrifft uns ja alle in der Demokratie. Das kann man ja nicht einfach wegwischen. Deswegen wollen wir jetzt auch die Kirche wieder zurück ins Dorf holen. Und wir werden das, wie Sie es gehört, auch miteinander zusammenarbeiten und uns bemühen, gemeinsam mit der Basis wieder anständige Ergebnisse einzuführen, weil sonst ist wirklich Schicht im Schacht. Was NRW betrifft, dass Herr Wüst immer schon als Kronprinz gehandelt wurde, ist jetzt keine Überraschung. Das war schon zur Zeit, als Laschet an den Start ging. Da war immer schon der Geist von Herrn Wüst, schwebte sozusagen hinter Herr Laschet. Herr Wüst war seinerzeit übrigens ein ausgesprochen schwacher und erfolgloser Verkehrsminister. Das Schöne ist, man vergisst ja solche Dinge. Die Menschheit ist ja gnädig. Dass er jetzt der Typ ist, also er ist erstmal Ministerpräsident des größten Bundeslandes. Mhm. Er ist ja Herrn Merz optisch gar nicht so unähnlich.
Na, ist ein bisschen jünger, ne?
Ja, das ist aber auch alles. Er hat mehr Haare. Ja, okay, gut. Wir wollen jetzt nicht ins Detail gehen. Aber er ist jetzt nicht vom Typus her so. Ich glaube, dass Herr Wüst stand schon mal zur Debatte, ob er seinen Hut in den Ring werft als Herr Merz. Wir erinnern uns, dreimal brauchte, um Chef der Partei zu werden. Da wurde er schon gehandelt. Da hat er sich erstmal zurückgenommen und wahrscheinlich gedacht, lass den Merz in den Laschet. Ich bin der strahlende Dritte. Herr Wüst wird mit Sicherheit Ambitionen haben, selbstredend. Ist das klug, von der CDU so eine Diskussion zu führen? Nein. Weil das ist jetzt eine interne Frage, ob man Herrn Merz mag oder nicht. Er ist natürlich in den letzten 13 Monaten erst so krass erfolglos gemessen mit dem, was er, das habe ich ja auch erleben dürfen, wie er als wir in der Ampel zusammengearbeitet haben, große, große Ansagen, rhetorisch sehr stark, sehr klar, sehr pointiert. Da ist ja null. Das ist ja heiße Luft, also alles angekündigt, nichts gekommen. Das just in dieser Phase, wo ja auch die CDU übrigens so viel, was interne Streitereien betrifft, Diskussionen, allein das Thema die Jungen in der CDU, Frage von Rente, wie geht das weiter?
Junge Union, ja.
Er ist ja eine große Enttäuschung für die eigenen Leute. So eine Diskussion vom Zaum zu brechen, halte ich deswegen für töricht. Weil wenn sie den eigenen Kanzler beschädigen, hat die CDU nichts davon, keiner hat was davon, sondern es stärkt wiederum die, die wir nicht stärken wollen, wenn, wie gesagt, so etwas erst im Raume ist. Also ich halte das für unklug, dass aber in NRW hingeguckt wird, ob Herr Wüst irgendwann an den Start geht, spätestens in 2 Jahren, 2,5 Jahren, wenn nominiert wird für die nächste Bundestagswahl. Da, glaube ich, wird Herr Merz schon erkennen, fühlt er schon den heißen Atem von Herrn Wüst hinter sich.
Ja, kann ihm das jetzt schon gefährlich werden? Also wie gesagt, diese Diskussion, man muss so ein bisschen aufpassen. Ne? Ich habe jetzt auch hier rausgehört, Sie haben keine direkten Infos sozusagen. Das ist wirklich ein bisschen schwierig, das einzuschätzen. Sie müssen mich
dann nochmal einladen. So wird man immer wieder eingeladen mit harten Fakten in der Tasche.
Was meinen Sie, ist das zur Unzeit und wird ihm das gefährlich?
Ja, natürlich ist es zur Unzeit und man weiß natürlich nie, welche Dynamiken es gibt. Aber es gibt halt auch keine Mehrheit im Bundestag für Herrn Wüst, nämlich damit Herrn Merz letztendlich ersetzt wird durch Herrn Wüst, braucht es laut unserer Verfassung ein konstruktives Misstrauensvotum. Und das heißt, es muss eine aktive Mehrheit im Deutschen Bundestag für Herrn Wüst geben, die sich aus der CDU-CSU-Bundestagsfraktion und aus der SPD-Fraktion zusammensetzt. Und diese Mehrheit sehe ich nicht. Aber es zeigt halt etwas anderes, in welch großen Schwierigkeiten diese Bundesregierung ist und wie extrem nervös die Union ist, dass man, obwohl man an der Regierung ist, dass obwohl man den Kanzler stellt, dass obwohl man eigentlich eine klare Mehrheit hat, solche nervösen Debatten beginnt, die einem überhaupt nichts nutzen. Und das in dieser schwierigen Weltlage. Ich meine, die USA ist als unser Verbündeter nicht mehr sicher auf unserer Seite. China greift uns massiv an. Wir verlieren im Moment gerade wegen der unfairen Konkurrenz aus China 10.000 bis 12.000 Industriearbeitsplätze. Und das jeden einzelnen Monat. Und das seit einer gewissen Zeit. Und das durch Dumping, was einen 40-prozentigen Kostenvorteil macht. Russland führt immer weiter Krieg gegen die Ukraine und ist immer aggressiver, mindestens im Hybriden und im Sabotagebereich direkt gegen die EU. In solchen Zeiten sich das zu erlauben, das ist natürlich total krass. Aber auf der anderen Seite müssen Sie sich die Zahlen von Herrn Merz anschauen. Er ist der unbeliebteste Kanzler überhaupt. Er leistet sich ein Fettnäpfchen nach dem anderen. Er hat offensichtlich kein rhetorisches Gespür dafür, dass es einen ganz großen Unterschied gibt zwischen Oppositionsführer zu sein, wo er unglaublich vollmundig agiert hat, und dann Kanzler zu sein. Ich meine, müsste eigentlich versuchen, Kanzler aller Menschen in Deutschland zu sein. Stattdessen beleidigt er immer mal wieder unterschiedliche Gruppen, bezeichnet sie als faul, erinnert sich dann nicht mehr dran, dass er sie als faul bezeichnet hat, streitet es ab und so weiter und so fort. Das ist natürlich eine Performance, die halt schon erschütternd ist, und zwar sowohl sachlich, also bei dem, was rauskommt, also bloß so Details, die zum Beispiel uns wichtig sind, Unterstützung der Ukraine. Wie oft hat er uns erklärt, wenn er Kanzler wird, werden sofort die Taurus geliefert. Jetzt will er nicht mal mehr drüber reden. Also es ist ein Beispiel. Oder denken Sie an die Schuldenbremse. Mit mir wird es auf gar keinen Fall eine Aufweichung der Schuldenbremse gehen. Damit hat er seinen ganzen Wahlkampf bestritten. Kaum war die Wahl rum, ist er zu den Grünen gekommen. Können wir nicht jetzt noch mit dem alten Bundestag mit 2/3 Mehrheit die Schuldenbremse aufweichen? Ich halte es aus Sicherheitsgründen für wichtig und richtig.
Ja, mitgemacht, genau.
Und deshalb sogar für notwendig. Aber er hat halt damit den ganzen Wahlkampf entweder mit einer Lüge oder mit einer Selbsttäuschung bestritten. Und das haben natürlich die Leute nicht vergessen. Ja. Also das ist halt schon einfach eine Bilanz, wo du sagen musst, ja, holla die Waldfee.
Und die ich würde gerne. Herr Wüst ist ja der Typ, wie Christian Wulff es auch mal war, so Schwiegermutters Darling. Das ist ja eigentlich jemand, das ist so ein solider, netter, hat eine sehr nette Frau, Kinder, das ist alles so ordentlich, wie man sich das so gerne vorstellt. In dieser wilden Zeit freut man sich ja über diese Familienentwürfe auch. Das war jetzt Ironie. Und ich glaube, dass es gibt ja eine schwarz-grüne Landesregierung, die völlig geräuschlos arbeitet. Das gefällt Leuten. Obwohl, das muss ich jetzt leider gutieren, da passiert auch ganz wenig. Allein, dass so gut wie gar nichts passiert in Nordrhein-Westfalen, das reicht inzwischen schon, um ein erfolgreicher, angesehener Politiker zu werden, weil Leute offensichtlich das Geräuschlose inzwischen mehr lieben, als wenn es mal ein bisschen zur Sache geht. Und deswegen ist er der Prototyp, der für die CDU, auch vom Alter, von der Lebensphase her, in Frage kommt. Und das wird Herrn Merz natürlich gefährlich, weil Herr Merz wurde auch mal gehypt. Gut, da hat Frau Merkel ihn aber sowas von ausgebremst. Das ist ja bis heute noch spürbar. Und insofern ist Herr Wüst schon eine Wüste, um mal im Bild zu bleiben, Konkurrenz für Herrn Merz.
Also ganz kurze Anmerkung. Ja, so wenig passiert jetzt in NRW auch nicht.
Wir müssen uns jetzt ein bisschen
schneller hochreiten,
schon im Landtagswahlkampf.
Da wollen wir auch gleich
also
noch
wenn
zukommen.
Ich mir anschaue, was da allein an Windkraft ausgebaut worden ist.
Herr Hofreiter.
Und das ist absolut wichtig angesichts der fossilen Energiekrise, die wir haben. Und das für ein Binnenland, also dass da nichts passiert. Ich will jetzt nicht über die CDU-Ministerin oder Minister reden, aber ich meine, da ist schon sehr, sehr viel passiert.
In Nordrhein-Westfalen diskutieren, dass Sie es erwähnt haben, was Sie nur eben beide auch gesagt haben, das Wort Ampelregierung. Ja, es erinnert einen einfach ja nun doch daran, wie es auch teilweise in Ihrer Partei oder in Ihren Parteien und so weiter. Aber wir wollen mal einmal gucken, ob es wilder ist, wie es ist. Das gucken wir uns mal gemeinsam an.
So ein Rezept für eine erfolgreiche Regierung formuliert sich ja recht einfach.
Ich möchte uns alle bitten, das gilt für die Unionsfraktion genauso wie für die SPD-Bundestagsfraktion, uns nicht gegenseitig öffentlich rote Linien aufzuzeigen. Und ich möchte das Wort da drüben nicht hören, das ist mit der Union nicht zu machen. Ich möchte es auch hier nicht hören, das ist mit der SPD nicht zu machen. Ich möchte, dass wir die Gemeinsamkeiten zeigen, die wir haben.
Dieser ehemalige Spitzenpolitiker hat es mal ganz ähnlich formuliert.
Es gibt auch so etwas wie eine Regierungsverpflichtung. Und für Deutschland ist es allemal besser, wenn eine Regierung eine gemeinsame Richtung findet, sie beschreibt und umsetzt.
Das war nur mehr als etwas eine Woche vor dem Ende der Ampelregierung. Wie der richtige Weg aussieht, wissen Spitzenpolitiker. Also, wie dieser Weg zu finden ist, ist da schon komplizierter zu beantworten. Und jetzt gibt es wieder Zoff. Diesmal in der schwarz-roten Koalition. Ihre Umfragewerte liegen nochmal unter denen der Ampelregierung. Friedrich Merz, so unbeliebt wie kein Kanzler vor ihm. Schon einmal hat Anton Hofreiter analysiert.
Das Problem ist im Kanzleramt und da braucht es deutlich mehr Führung.
Wiederholt sich jetzt Geschichte?
Ja, das haben Sie mir damals in einer Sendung gesagt. Das Problem ist im Kanzleramt. Sitzt das Problem heute womöglich immer noch im Kanzleramt? Ist es nur jemand Neues eingezogen?
In mancherlei Hinsicht sitzt das Problem wieder im Kanzleramt. Und auch wieder meiner Beobachtung nach haben wir ein Problem nicht nur mit dem Kanzler, wenn auch die Kommunikationsstile ganz unterschiedlich sind. Scholz hat ja kaum kommuniziert. Er kommuniziert eher ungeschickt. Und ich glaube, in beiden Fällen hatten wir ein Problem im Kanzleramtsminister. Sowohl Wolfgang Schmidt hat sich auch wieder anders als Kampagnenchef von Scholz weiter verstanden und weniger als Koordinator der Regierung. Und jetzt haben wir mit Thorsten Frey jemand, soweit man es jetzt stärker von außen beobachten kann, der auch dem es auch nicht gelingt, die Fäden zusammenzubinden. Und deshalb haben wir mit zum Teil ganz unterschiedlichen Stilen, ganz unterschiedlichen Charakteren zumindestens ähnliche Probleme. nicht die gleichen Probleme, die wir am Anfang in der Ampel hatten. Ich meine, darf eins nicht vergessen, da ist ja erstaunlich viel passiert. Nach etwas Geruckle von Bewältigung der Energiekrise bis Unterstützung der Ukraine. Ich meine, es brauchte zum Teil manchmal Druck von außen, manchmal gemeinsamen Druck von uns und verschiedenen anderen von außen. Aber es ist ja einiges passiert. Das Verblüffende eigentlich an dieser Regierung ist, wie schnell es diesmal geht. Ja. Also ich meine, es ist ja diesmal nichts völlig Überraschendes passiert. Trump benimmt sich unmöglich und gefährdet letztendlich unsere Sicherheit und auch unseren Wohlstand über die Zölle, wenig überraschend. Dass China eine Gefahr für uns ist, wenig überraschend. Natürlich der zweite Energiepreisschock, aber ich meine, es ist der zweite Energiepreisschock, den hat ja auch die Ampel zu bewältigen. Und so die ersten 1,5 Jahre der Ampel, da ist ja richtig, richtig viel ins Positive passiert.
Die Regierung wird jetzt auch sagen, wir haben auch einiges schon gemacht, auch unter schwierigen Bedingungen. Es kam nochmal der
Iran-Krieg dazu und so weiter.
Und, da ist die Frage, ob jetzt denn Reformen, die dringend, da will ich einmal kurz drauf gehen, weil bis Ende Juni soll es zumindest Eckpunkte geben. Wir haben ja wirklich vieles, was in dem Land im Argen liegt, was verändert werden muss. Ob man unter diesen Umständen der Koalition zutraut, das hinzubekommen.
Ich würde es mir wünschen. Nämlich angesichts der Weltlage, wir hatten es ja schon, Trump, Putin, China.
Da will ich auch gleich
China,
noch drauf kommen.
Würde ja, ich mir richtig wünschen, dass sie es hinkriegen. Mhm. Ich habe bloß den Eindruck, dass die im Grunde schon da sind, wo die Ampel ja nach dem Heizungsgesetz war.
Ja, schaffen die das, Frau Strack-Zimmermann?
Ich befürchte nicht, weil der Verschleiß hat ein solches Tempo aufgenommen. Mal losgelöst von dieser Kakophonie vor der Kamera, die natürlich für Journalistinnen und Journalisten spannend ist, halte ich das angesichts der wirtschaftspolitischen Frage. Und wenn die Wirtschaft läuft, ich meine, das ist so relevant und das berührt ja auch die Menschen. Ich meine, warum war Trump in seinen Versprechen erfolgreich bei der Wahl? Weil man Menschen Wohlstand, dass die Kinder auch einen Teil des Wohlstandes haben. Das ist ja das, was Menschen jeden Tag auch bewegt. Und wenn man das Gefühl bekommt, dass die Regierung nicht entsprechend handelt, dann muss man sich nicht wundern, diese Absatzbewegungen. Insofern, ich glaube es nicht. Denn Frau Baas zum Beispiel, die ja eine ordentliche Bundestagspräsidentin war, ohne jetzt persönlich werden zu wollen, das hat sie gut gemacht, zur Arbeitsministerin zu machen. Das ist ein hochkompliziertes Ministerium. Sie müssen heute Menschen etwas zumuten. Und das den Menschen zu sagen, dass es einen Moment der Zumutung gibt, damit es anschließend wieder besser geht, das ist nicht populär. Das muss diese Regierung schaffen und sie zerreibt sich schon in den ersten 12 Monaten. Und das hat etwas damit zu tun, dass nach dem stummen Herrn Scholz, der ja im Grunde nicht gesprochen hat, und zwar nie, und wenn eigentlich, ich weiß nicht, nur mit sich selbst, also nicht mit uns.
Doch einmal hat er gesprochen und das war seine Zeitenwende-Rede.
Die sehr beachtlich war.
Okay,
aber deswegen sage ich, am Anfang war es gut.
So, aber dann dieses Schweigen. Ich glaube, dass dieser Anspruch, dass man von März wirklich glaubte, ob man ihn gewählt hat oder nicht, hat man wirklich geglaubt, er macht den Unterschied. Und jetzt stellt sich heraus, dem ist nicht so und da ist eine solche Gereiztheit und das ist ein Problem, weil ja nicht an Reformen, es wird den Menschen nichts zugemutet, obwohl jeder weiß, dass diese Zumutung kommen müssen. Wir werden auf diesem Niveau nicht mehr leben können. Und ich finde, es gehört auch Ehrlichkeit dazu. Leute sind ja nicht doof. Und sie erwarten Ehrlichkeit und nicht dieses Rumgehampel. Und insofern ist der Zustand der Regierung jetzt deutlich schlechter, als er in der Zeit der Ampel war. Und wenn Sie mich fragen, abschließend nur zu sagen, der große Fehler in der Ampel war, wir hätten nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine im Februar 2022 uns nochmal hinsetzen müssen, um an den Koalitionsvertrag, zumindest an den Haushalt zu gehen.
Der hat sie blockiert.
Naja, der Haushalt wurde festgeschrieben in einer Zeit, als der Angriff, 2014 der erste Angriff, Annexion der Krim war da, aber der akute Angriff nicht. Und von dem Moment an, Unterstützung der Ukraine, Geld in die Hand zu nehmen, umzuschichten, dem sind seinerzeit die Ministerinnen und Minister im Grunde ausgewichen. Wir sind dem ausgewichen. Das war ein großer Fehler, weil da fiel die erste Masche und die fällt ja immer von oben nach unten.
Was von
da? Vielleicht noch einen Punkt dazu. Ich glaube, dass die Leute durchaus bereit wären zu Reformen und die Leute durchaus auch bereit wären, was dazu beizutragen, wenn sie den Eindruck hätten, es ginge gerecht zu. Und ich meine, es ist erst vor ein paar Tagen, ich glaube so auch bei NTV auf der Homepage veröffentlicht worden, wir haben in Deutschland inzwischen 5000 Superreiche, die 25% des Finanzvolumens besitzen und gar nicht so sehr die Betriebsvermögens. Und diese 5000 Menschen sind nochmal um 1000 mehr geworden und haben extrem überproportional zugewonnen. Während die normalen Leute eher verloren haben, hat diese schmale, diese wirklich kleine Gruppe von Menschen extrem überproportional zugewonnen. Und
Aber das eigentliche Problem,
25% sozusagen des Finanzvermögens ist nicht eine Marginalie. Mhm. Und wenn die Leute das Gefühl haben, die werden immer nur reicher und reicher und reicher und tragen gar nichts dazu bei, dann glaube ich, kriegen wir ein Riesenproblem.
Ja, aber ein Satz dazu. Ja, es geht natürlich
kurz, um die Ich möchte noch mal einmal auf den Ukraine-Besuch von damals, den Sie beiden gemacht haben.
Deswegen nur ein Satz. Bitte. Es geht auch um die breite Mitte, die arbeitet, die das Gefühl hat, dass die Leistung, dass sie sich anstrengt, dass das sich nicht mehr rentiert, dass dieser Staat nicht mehr leistungsfähig ist. Und das ist ein gefährlicher Zustand und da muss diese Regierung muss liefern und das tut sie nicht und das führt natürlich zu einer enormen Frustration.
Sie haben eben erwähnt, was vielleicht falsch gemacht wurde, als Russland die Ukraine angriff. Wie hat man reagiert? Was schon für viel Beachtung gesorgt hat, muss man sagen, ist, dass Sie beiden gemeinsam damals in die Ukraine...
Nicht nur beide, Michael Roth. Genau, aber, sogar alle drei Ampelpartner.
Genau, wir haben hier das Bild, das Foto jetzt, aber die beiden, die hier sitzen, sind tatsächlich dort gewesen. Und das war ein wichtiges Zeichen, dass man gemeinsam dorthin gereist ist. Herr Hofreiter, und jetzt muss man sagen, es gibt immer wieder heftige Angriffe. Also in der vergangenen Woche irgendwie die schlimmsten Angriffe auf Kiew seit Kriegsbeginn. Auch heute wieder gibt es Angriffe. Wie groß ist Ihre Hoffnung noch, dass dieser Krieg bald beendet werden könnte?
Meine Hoffnung ist leider nicht sehr groß, denn ich glaube, man muss sich immer darüber im Klaren sein, dass Kriege gehen dann zu Ende, wenn beide Seiten bereit sind, den Krieg zu beenden. Und insbesondere der Aggressor bereit ist. Und ich glaube, das ist uns unangenehm, aber man muss sich in Putin hineinversetzen. Und für Putin bedeutet es nichts, dass seine eigenen Soldaten zu Tausenden sterben. Für Putin hat das Ziel, erstens die Demokratie in der Ukraine zu vernichten, weil er keine Demokratie an seinen Grenzen haben will. Zweitens hat Putin das Ziel, wie er selber sagt, das russische Großreich wieder zu errichten. Dazu braucht er die Ukraine. Und drittens will Putin im Grunde die regelgebundene Ordnung zerstören und auch dafür muss er sozusagen sich die Ukraine einverleiben. Und solange er glaubt, das über militärische Mittel zu erreichen, gibt es aus seiner Sicht keinen Grund zu verhandeln. Ich meine, aus unserer Sicht, wir können uns das schwer vorstellen, wie wir, glaube ich, hier alle sitzen oder fast alle Menschen hier würden nie so einen Krieg beginnen, weil sie denken, Tausende von Toten, so unglaublich viel Zerstörung. Aber so denkt der Mensch nicht. Und deshalb, wie kriegt man den zu Verhandlungen? Den kriegt man dann zu Verhandlungen, indem wir die Ukraine so stark machen, dass er glaubt, über Verhandlungen mehr zu erreichen wie über militärischen Weg. Und erst dann sozusagen... Erst dann hat man eine Chance auf Frieden. Und deshalb sind wir ja so sehr dafür, die Ukraine zu unterstützen. Nicht, weil wir Leopard 2 Panzer toll finden oder Taurus toll finden, sondern um die Ukraine so stark zu machen, dass sie ernsthaft aus einer Position der Stärke mit Putin verhandeln kann. Aber dazu muss man halt so Dinge machen wie Taurus liefern.
Ja, aber und das passiert eben nicht. Ne? Also das ist ja das, wo auch die Leute schauen und Sie haben es vorhin gesagt.
Und Herr deshalb Merz hat ist meine Hoffnung anders. Nicht so groß, dass das schnell zu Ende geht. Wobei meine Hoffnung gerade zunimmt, weil die Ukraine gerade trotz all der schrecklichen Angriffe militärisch immer stärker wird. Und deshalb habe ich schon eine gewisse Hoffnung, dass sie in absehbarer Zeit so stark ist, dass Putin Verhandlungen akzeptieren muss.
Was müsste jetzt passieren, Frau Strack-Zimmermann?
Also erstmal ist, dass die Ukraine wird immer stärker durch hohe technologische Entwicklungen, die wirklich vor Ort entwickeln, herstellen, Material einsetzen in der Front, wo auch getestet wird, was funktioniert. Damit hat Putin nicht gerechnet. Sie greifen inzwischen auch russische Standorte an und neutralisieren vor allen Dingen dort, wo Waffenlager sind, dort, wo Raketen hergestellt werden. Das ist enorm. Und wir suchen auch Verbündete, also auch im Nahen Osten, also ihr Know-how, was Drohnen betrifft, Drohnenwall aufzubauen. Das heißt, die Ukraine entwickelt sich, das ist nicht ganz ungewöhnlich, die Ukraine war in dem Bereich noch, auch als sie Teil der Sowjetunion war, eine Schmiede dafür. Damit hat Putin nicht gerechnet. Mhm. Die NATO ist größer geworden, Schweden und Finnland. Europa, man muss es relativieren, 5, 6 europäische Staaten unterstützen die Ukraine, leider nicht ganz Europa. Ich glaube, dass am Ende Putin gezwungen werden muss. Er steht unter wahnsinnigem Druck. Die Sanktionen greifen ihn massiv an. Ihm gehen die Menschen aus. Ja. Die eigenen Oligarchen sagen, wir haben keine Menschen mehr, die in den Industrien arbeiten, wir haben keine Leute mehr, die auf den Feldern arbeiten. Er verheizt alles. Und die, auf die er gesetzt hat, da nehmen wir mal ein paar Nordkoreaner oder aus afrikanischen Ländern, die werden dort unter falschen Vorhersagen hingeschickt, kommen alle ums Leben. Es ist ein Drama. Ja. Ich glaube, dass die Ukraine die Oberhand behalten wird, aber wir müssen weiter mit allem an der Seite bleiben, militärisch, diplomatisch, wenn möglich. Und was den Taurus betrifft, ist es ein Skandal, dass letztendlich Merz es nicht getan hat. Unvorstellbar.
Also das ist jetzt nochmal die Message an die Bundesregierung. Ich danke Ihnen beiden recht herzlich, dass Sie hier sind in der Sendung. Und Ihnen recht herzlich fürs Zusehen. Und in der kommenden Woche sehen Sie an dieser Stelle Blume und Pfeffer. Und wir sind danach wieder für Sie da. Bis dahin. Tschüss.